Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf Polygamia. Zu unserem nächsten Podcast, dem Oscar Showdown 2020, dem großen Finale. Die letzten beiden Filme. Wir haben euch in den letzten Wochen die Nominierten für das Best Picture vorgestellt, jeweils im Zweierpack. Und heute kommen zwei Filme, die auf dem ersten Blick gar nicht so zusammenpassen, aber vielleicht doch ein paar Überschneidungen haben. Nicht nur die Regisseure, nicht nur, dass die beiden Regisseure bzw. der Regisseur und die Regisseurin bei der Nominierung übergangen wurden. Es sind die Filme Little Women von Greta Gerwig und Marriage Story von Noah Baumbach. Wir fangen an heute mit Little Women. Ich habe natürlich ein paar Gäste da. Das ist die Lara. Hallo.
Hallo.
Und den Andi. Hallo.
Bonjour.
Hallo. Ja, Little Women ist für insgesamt 6 Oscars nominiert. Das ist außer dem besten Film noch für das beste adaptierte Drehbuch. Es ist ja eine literarische Vorlage, die dem Ganzen zugrunde liegt, die auch schon öfters verfilmt wurde. Für beste Hauptdarstellerin, das ist
Saoirse.
Nee, ich habe jetzt Saoirse oder so
gesagt. Saoirse wird das ausgesprochen, glaubt mir, Saoirse.
Saoirse Ronan, okay. Beste Nebendarstellerin, Florence Pugh. Pugh. Beste Filmmusik, Alexandre Desplat. Und bestes Kostümdesign, Jacqueline Durand. Ich spreche sie jetzt einfach mal französisch aus. 6 Nominierungen. Wie man vielleicht gemerkt hat, die Regisseurin wurde übergangen, Greta Gerwig. Also finde ich schon mal immer ein bisschen schwierig, wenn beim Best Picture der Regisseur übergangen wird, aber wir haben ja schon in den letzten Casts so drüber gesprochen, irgendeiner muss es sein bei 9 nominierten Best Pictures, aber nur 5 die besten Regisseure. Lara, bevor wir hier groß anfangen, die Geschichte zu erzählen, wir versuchen nicht zu spoilern, gerade am Ende. Lara, versuch doch mal die Inhaltsangabe kurz wiederzugeben.
Ja, sehr gern. Es dreht sich alles ziemlich sehr stark um die 4 Schwestern Marge, Joe Marge, Meg Marge, Abby Marge und Beth Marge, die eigentlich unterschiedlich alt sind, aber in dem Film jetzt nicht so unterschiedlich alt aussehen. Und die Verfilmung zieht so ein bisschen die beiden Bücher zusammen, weil es sind eigentlich 2 Teile, Little Women und Joe Marge School for Little Boys. Und während die bisherigen Adaptionen meistens das tatsächlich nur erste Buch verfilmt haben, haben wir hier so ein bisschen Mischung, denn die sind alle schon relativ erwachsen. Das ursprüngliche Buch Little Women spielt zur Zeit des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten, also Konföderierte gegen die, wie heißen die dann, Demokraten? Nee, Republikaner? Ich weiß es nicht. Also die Grauen gegen die Blauen, so sind die angezogen. Yankees? Nee, aber das sind doch die Konföderierten, sind doch die Yankees, oder? Jetzt bin ich...
Die Südstaaten und Nordstaaten.
Süd- und Nordstaaten, sagen wir es so.
Genau. Mach einfach so.
Genau, und der Vater, Marge, ist weg an der Front für die Nordstaaten und deswegen ist die Mutter, Mami Marge, zu Hause mit den 4 Schwestern. Und in dem Film ist es jetzt so, dass die Jetztzeit eigentlich schon viel später ist, so 2-3 Jahre nach dem Originalbuch Little Women. Und die haben alle schon so ein bisschen ihren Weg, sind sie schon gegangen und nicht mehr zu Hause. Joe ist in New York als Schriftstellerin und Lehrerin. Meg Marge ist verheiratet und hat 2 Kinder mit dem örtlichen Lehrer, soweit ich das richtig weiß. Und Amy ist mit ihrer Großmutter in Frankreich, um dort zum einen ihre Malerei zu perfektionieren und zum anderen vielleicht auch einen möglichen Ehemann zu finden, während Beth so ein bisschen die Sonderrolle einnimmt und eigentlich nicht so ganz weiß, wohin mit sich und zwar musikalisch sehr talentiert ist, aber so richtig weiß man nicht, welchen Weg sie gehen soll. Und das Problem, was sich am Anfang des Filmes zeigt, ist, dass Beth schwer krank wird und deswegen eigentlich alle wieder zurück nach Hause kommen. Und das löst gerade bei Joe, aus deren Perspektive wir die Geschichte erleben, so ein paar Erinnerungen aus. Und diese Erinnerungen sind eigentlich das, was in dem Little Women Buch und den bisherigen Adaptionen passiert, also während der Zeit dieses Krieges, wie die Familie damit zu kämpfen hat, mit ihren kleinen und großen Dramen, wie sie den Nachbarsjungen Theodore Laurie Lawrence kennenlernen und so halb in die Familie integrieren und wie sie so anfangen, so Coming-of-Age-mäßig ihre eigenen Wege zu entdecken. So, das sind die Rahmenhandlung ist dieses Zurückreisen von Joe und dann werden halt diese Episoden aus der Vergangenheit erzählt, um am Ende dann wieder in die Jetztzeit mehr oder weniger zurückzukommen.
Jetztzeit ist aber immer noch das 19. Jahr.
Ja, ja, also die Jetztzeit von Joe March.
Ja. Andi, wie fandest du Little Women?
Ja, also ich bin da mit gemischten Erwartungen reingegangen, weil Little Women, das ist ja jetzt schon zigtausendmal verfilmt worden. Ich kenne jetzt auch gar nicht mal so viele Verfilmungen, aber trotzdem ist es halt eine altbekannte Geschichte. Es ist halt ein Remake von einem Remake von einem Remake. Und ich hatte mich aber schon so ein bisschen drauf gefreut, so Greta Gerwig, Lady Bird ist ein großes Highlight für mich gewesen. Saoirse Ronan ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen dieser Generation. Und ich war am Schluss geplättet, denn dieser Film, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das könnte sein, wenn Parasite nicht wäre, wäre es mein Lieblingsfilm für dieses Jahres, also letzten Jahres. Mhm. So krass hat er mir gefallen, weil der erstens mal die Atmosphäre super rüberbekommt, die Schauspieler sind fantastisch, also besonders Florence Pugh haut da eine Rolle hin, die Amy March hat man noch nie so gesehen in den anderen Verfilmungen. Saoirse Ronan ist so gut wie immer eigentlich, die hat mich bislang auch noch nicht einmal enttäuscht. Und was so ein bisschen umstritten ist, ist eben diese Struktur, dass dieser Film in zwei verschiedenen Zeitsträngen arbeitet. Und mir hat das sehr gut gefallen, wie das gemacht wurde. Das hat mich nicht einmal durcheinander gebracht. Und dann macht der Film halt noch etwas, was den ziemlich weit nach oben gekickt hat, aber das kann ich aus Spoilergründen nicht verraten. Da kann ich halt nur sagen, der Film macht etwas, was sowohl das Originalbuch als auch die anderen Verfilmungen noch nicht gemacht haben. Diese Idee ist absolut brillant.
Kurz nur zu diesem Twist oder zu dieser Änderung, die Andi gerade angesprochen hat. Wir versuchen das wirklich hier nicht zu spoilern. Wir versuchen da nur etwas abstrakt darüber zu reden, weil die Lara da noch einen extra Cast dazu plant. Aber wenn wir jetzt bei dir sind, Lara, wie fandest du denn Little Women?
Ich kenne schon ein paar Adaptionen davon. Ich habe zwar die Originalbücher nicht gelesen, aber die ich kenne zum Beispiel die Adaption davor. Das war eine BBC-Miniserie, die auch mit damals relativ bekannten Darstellerinnen verfilmt wurde. Und deswegen hatte ich schon wusste ich, was passiert so eigentlich, und war dann angenehm überrascht, dass es eben diese andere Struktur gibt, weil ich glaube, dann hätte ich den vielleicht ein bisschen langweiliger gefunden, wenn er 1:1 dasselbe gewesen wäre, nur in 2-3 Stunden weniger. Deswegen, das hat mir mal schon sehr positiv zugesagt. Insgesamt ist es ein echt netter Film, so. Es ist sicherlich nicht mein Favorite of 2019, wenn er 2019 hier erschienen wäre. Wäre aber wahrscheinlich so in den letzten 3 Plätzen meiner Top 10 sicherlich gelandet. Ich fand's erzählerisch gut gemacht. Die Schauspielerinnenleistungen waren durch die Bank auf jeden Fall gut bis sehr gut. Ich fand am ehesten so ein bisschen enttäuschend tatsächlich Emma Watson, weil die so ein bisschen sehr blass war für mich. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es für mich neben Saoirse Ronan so die bekannteste Person war, die ich halt auch schon in vielen anderen Filmen gesehen habe. Und deswegen war es für mich schwierig, sie da vielleicht auch so zu akzeptieren, weil sie eben nicht besonders irgendwie ausartet. Sie hat halt kaum so herausragende Szenen. Deswegen meine ich so ein bisschen blass. Und während die anderen immer so wenigstens eine Szene hatten, wo man so mal richtig sehen kann, was die drauf haben. Und tatsächlich ist das ein ähnliches Problem hat Eliza Scanlon als Beth, die aber auch einfach nichts zu tun bekommt. Also die ist wirklich so, auch im Drehbuch, die am schwächsten überhaupt, die ist halt wirklich nur Plot-Device. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, wenn die jetzt so ein bisschen was Neues probieren, auch von der Dramaturgie, wäre da vielleicht auch mehr, weil das traditionell immer die Figur ist, die am wenigsten irgendwie auch interessant ist. Die ist halt introvertiert, schüchtern und spielt gern Klavier. So. Und das ist sie halt immer. Und das war halt hier auch so. Und gerade in den Szenen, die sie relativ spät dann noch mit Joe hat, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht als das, was wir bekommen haben. Laura Dern als Mutter war schauspielerisch in Ordnung, aber da hätte ich mir auch von der Rolle ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Die war mir einfach zu gut, die war mir einfach zu sauber, zu clean. Die hat eine Szene, in der sie mal so sagt, ja, auch ich bin immer wieder wütend und so weiter, aber man sieht nie was davon, man sieht auch ihren Struggle nicht. Die ist halt immer total positiv und da hätte ich mir ein bisschen mehr Brüche gewünscht in einer moderneren Adaption. Aber es war erfreulich weniger kitschig, als ich befürchtet hatte. Und es hatte viele unterhaltsame Szenen und ich fand auch Saoirse Ronan wirklich hervorragend und diese Rolle, die sie da spielt, ist durchaus auch immer noch oder wieder relevant für die Emanzipation von jungen Frauen heutzutage. Deswegen insgesamt auf jeden Fall ein guter Film und was die Nominierungen angeht, schade, dass Greta Gerwig da nicht nominiert ist, denn ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht. Und wenn der Film Best Picture gewinnt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe kein Problem damit. Die Kostümnominierung finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Weil die fand ich...
Kann ich auch was?
Ja, kannst du auch gleich dazu sagen. Aber ich wollte das jetzt noch so abrunden, dass ich die Kostüme irgendwie so... Naja, fand ich so ein bisschen so nicht richtig, weder zeitgemäß noch modern. Es hatte sich für mich, konnte sich das nicht so richtig entscheiden, ob es jetzt so wie moderne Theaterinszenierungen dann einfach oder so wie die moderne Romeo und Julia-Verfilmung damals einfach im modernen Kontext sein soll, aber mit klassischer Text oder so. Also das fand ich nicht überragend, fand ich so ein bisschen meh. So.
ja, also bei mir war es so, ich habe die Vorlagen, kenne ich nicht. Ich habe weder das Buch gelesen, ich habe weder die Vorlagen gesehen, egal ob es Betty und ihre Schwestern waren oder BBC oder irgendwas. Ich bin da reingegangen, habe gedacht, das ist jetzt so ein Jane Austen-Film, sag ich mal, so junge Frauen auf der Suche nach der Liebe. Mhm. Jetzt, um es mal ganz platt zu machen. Ich war dann doch sehr, sehr überrascht. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich bin da schon eher so auf der Seite von Andy. Ich fand den durchweg sehr rund, ob das das Drehbuch war, ob das die Schauspieler waren, ob das der Schnitt war. Also den Schnitt will ich hier nochmal ein bisschen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass dieser Film als bester Schnitt, oder?
Nee, ist er nicht.
Ist er nicht? Ah, okay. Ich falle immer in die falschen rein. Nee, also bester Schnitt hätte ich mir gewünscht, dass das kommt, weil er schafft nicht nur, weil er die Zeitebenen so verbindet, sondern auch, am Anfang hat er so eine Tanzszene am Ball, wie das da gegeneinander geschnitten ist, wie da die Geschichte erzählt wird, das ist toll gemacht. Ich kann die Nominierungen, ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass Greta Gerwig da nicht, also wirklich übergangen wurde, weil sie ist diejenige, die die Schauspieler geführt hat, sie ist diejenige, die das Drehbuch geschrieben hat. Das will mir nicht in den Kopf, weil das ist wieder so ein Film, der wirklich von der Regisseurin auch geprägt ist. Und dass mir sie dann übergeht, fand ich doch arg daneben. Ansonsten, wie gesagt, was Drehbuch, was Schauspieler anbetrifft, was Schnitt anbetrifft, was Schauspielerführung und Regie anbetrifft, fand ich den sehr gelungen. Es ist sicherlich ein sehr eher leichter Film. Es ist eher das, was man so vielleicht so als Feel-Good-Movie bezeichnen würde, weil er doch nie so, er hat seine traurigen Momente, aber er wird nie so traurig, dass du wirklich deprimiert aus dem Kino rausgehst, sondern er endet ja eher mit, da verrate ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel, eher mit einem hoffnungsvollen Ende und hat mir alles sehr gut gefallen. Also ich würde mich freuen, dass er, wenn er gewinnen würde, ich glaube aber, dass er so die Chancen so bei 0,01% liegen bei dem Ganzen.
Oder Andi?
Ja, das wird leider so sein. Also, was dieser Film ist wirklich das größte Opfer von dieser verkürzten Oscarsaison. Auch mit der Regisseurin Greta Gerwig. Ich meine, ich war ja im Vorfeld schon ein bisschen skeptisch, wurde da jetzt gepusht, dass sie nominiert werden soll, weil sie eine Frau ist und weil sie eben den bekanntesten Oscar-Film halt jetzt gedreht hat. Oder weil er wirklich Substanz dahinter ist. Und da steckt verdammt viel Substanz. Sie hätte nominiert werden müssen, meiner Meinung nach, aber halt nicht nur für den Oscar. Auch für den BAFTA, auch für den Golden Globe, auch für den Director Guild Award. Wie gesagt, es ist halt für mich so eine Mischung, also es ist für mich, zum einen hat sie das halt jetzt nicht geschafft, weil der Film halt zu spät ist. Es ist ein Wunder, dass der Film Best Picture, Drehbuch und sowas hat. Auch die Darstellerin, also die ganzen 6 Nominierungen, die sind alle vollkommen berechtigt. Ich muss sagen, das Einzige, wo ich ein bisschen am Anfang irritiert war, war Filmmusik, nach dem Motto, Alexandre Desplat wird ja für alles nominiert. Aber nachdem ich dann den Film gesehen habe, habe ich mich mal erwischt, dass ich so ein bisschen das Thema noch im Kopf hatte. Und da habe ich gemerkt, ja, der Junge hat auch wieder einen guten Job gemacht, ja. Kostüme, ich fand sie gut genug. Wird er wahrscheinlich sogar gewinnen, weil es ansonsten nicht viel übrig bleibt. Ich meine, adaptiertes Drehbuch ist ein ziemlich enges Stechen mit Jojo Rabbit und es sieht momentan mehr danach aus, ob Jojo Rabbit das gewinnt, weil er jetzt auch hier den BAFTA und den Writer Guild Award gewonnen hat. Und ich weiß nicht, ob ich das hier in einem Cast oder nur bei euch intern mal gesagt habe. Das große Problem war, warum Greta Gerwig oder auch dieser Film allgemein jetzt nicht so bei den Oscars oder bei den Awards so raus ist. Das liegt nicht daran, dass die Oscar-Jury jetzt frauenfeindlich ist. Es liegt mehr daran, dass diese Filme von den Produktionsstudios nicht gescheit beworben werden. Das hatten wir vor ein paar Jahren mit Selma, da war es ja noch schlimmer. Ja, der war ja nur für Film und für Song nominiert. Wir hatten jetzt hier Porträt einer Frau in Flammen, ist auch so ein Film, wo der total gepusht durchs Internet wird, aber das Produktionsstudio hat nichts getan, wirklich gar nichts getan, den bei den Oscars irgendwie vorzupuschen. Und ich frage mich, was halt da los ist. Weil man muss eine Kampagne machen. Man kann von der Industrie, von den ganzen Leuten, die dort wählen, nicht verlangen, dass die von sich aus alle 300 Filme gucken, die dort eben nominiert werden dürfen. Und wenn keine Kampagne da ist, das Internet kann noch so sehr schreien, die wenigsten Oscar-Wähler gucken aufs Internet. Ich meine, so ein paar gucken inzwischen danach, ja. Aber die wenigsten tun es. Und ich kann halt echt nur hoffen, dass irgendwann mal da mal wieder sich da jemand mehr Mühe gibt und so aller wie eben das bei Hurt Locker und Catherine Bigelow so wunderbar geklappt hat. Da hat es funktioniert und dann hat es sogar gewonnen. Ja. Und
ich finde es halt, ich finde es auch halt seltsam, dass er in mehreren anderen Kategorien nominiert ist und dann aber halt bei Regie nicht. Also das verstehe ich halt nicht. Also ich weiß nicht, ob man das nur auf so einem, also weder auf eine, für mich irgendwie weder nachvollziehbar, dass es so spät kam, noch dass es irgendwie keine Kampagne, weil die anderen Kategorien und gerade bester Film, da müssen ja die Leute was davon mitbekommen haben, oder? Also
ja, aber da, du musst dir angucken, was, wofür der Film nominiert ist. Es ist halt jetzt vordergründig erstmal ein Film mit vielen Frauen, den halt auch deshalb eher mal also auf Frauen abzielt, dass quasi Frauen diesen Film gucken wollen. Das ist ja auch bei der Buchvorlage so. So. Und der Film ist Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin, ja. Das sind jetzt halt von Grund auf Frauen. Kostümdesign ist auch, fast alle Kostümdesigner sind Frauen, ja. Das ist da also keine Überraschung, dass der Film dort reingekommen ist. Das ist, wie gesagt, ein Wunder, dass er überhaupt reingekommen ist, war bei den Gilden. Der Film wurde nicht mal bei der Kostümgilde nominiert, obwohl die 15 Filme nominieren.
Aber was
in
ist,
drei verschiedenen Kategorien,
aber was ist denn,
weil der halt so spät
Drehbuch
gekommen ist.
Also
und Drehbuch war eine schwache Kategorie dieses Jahr.
Okay.
Da hat Greta Gerwig auch ein Stück, also zum Glück Glück gehabt, sag ich mal. Weil der einzige Film, der noch im Rennen, der im Gespräch war, dass der für adaptiertes Drehbuch mit reinrutscht, ist hier A Beautiful Day in the Neighborhood. Alles andere, da gab es halt nichts anderes. Also bei Original, wenn das ein Originaldrehbuch gewesen wäre, dann wäre die nicht reingekommen. Leider, weil das Drehbuch ist fantastisch. Das ist absolut fantastisch. Und Filmmusik, Alexandre Desplat, der wird halt immer nominiert. Das ist halt, klingt jetzt ein bisschen traurig, aber diese 6 Nominierungen, so viel es sich auch anhört, es sind eigentlich viele, eigentlich, es wäre peinlich, wenn er die nicht bekommen hätte, die er bekommen hat. Und was man halt aber auch nicht vergessen darf, und da habe ich jetzt auch so ein paar Stimmen gehört, dass vielleicht, dass die Academy da vielleicht sogar eine Regeländerung machen möchte. Alle Filme dieses Jahr haben 6 Nominierungen, 10 Nominierungen oder 11 Nominierungen. Der einzige, der drunter ist, ist Ford wie Ferrari. Ja, und wenn du 8 Filme hast und jeder Film hat mindestens 6 Nominierungen, ja, dann sind halt 3 Regisseure sind immer außen vor. Und was ich jetzt halt von dem Pete Hammond, das ist einer der größten Oscar-Blogger und Autoren im amerikanischen Raum, der auch sehr viel mit Academy-Wählern redet und mit dem regen Austausch, eigentlich der wirklich mit am meisten Austausch mit denen hat, es reift immer mehr die Idee, dass die Anzahl der Regie-Nominierungen erhöhen und auf die Best-Picture-Nominierung anpassen. Weil bei Best Picture runter auf 5 will keiner, was auch gerade bei diesem Jahr, diese 9 Filme, die meisten sind hochzufrieden mit der Auswahl. Das will momentan keiner. Und andersrum wäre dann halt eben die, okay, wir gehen halt bei den Regisseuren hoch. Und ob die das dann machen, das weiß ich noch nicht, weil ich würde mich dann fragen, wie wollen sie es machen, weil diese Filmanzahl-Nominierung, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja, da wird ja am Schluss guckt, wie viele Filme haben so und so viel Mindestprozent Stimmen, die auf den Stimmzetteln drauf sind, und davon ist abhängig, sind es jetzt 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Und das heißt, bei den Regisseuren könnten es höchstens genauso machen, und dann gäbe es zwar auch immer wieder mal Abweichungen, aber es wäre halt eher gesetzt, dass eben halt so Leute wie Gerwig oder wie auch Baumbach, zu dem wir ja auch gleich kommen, dass die halt nominiert werden, weil die gehören nominiert als Regisseure. Definitiv.
Ja, es ist natürlich die Frage, da kannst du natürlich sagen, okay, inwieweit ist das dann noch eine gerechte Nominierung, wenn du sagst, jeder, der bester Film ist, der eine beste Picture-Nominierung hat, der kriegt auch automatisch bester Regisseur.
Genau, das kannst du nämlich auch nicht machen, weil du da ja doch schon so paar Qualitätsunterschiede hast. Deshalb gehe ich mal von aus, wenn sie es wirklich vorhaben, ja, dann wird es wahrscheinlich einfach sein, dass sie halt bei Best Director einfach dasselbe System haben wie bei Best Picture. Und dann guckt man halt, was passiert erstmal. Dann wird es wahrscheinlich auch dann so auf 8 bis 9 Nominierungen hinauslaufen, und das werden halt nicht immer dieselben sein, aber das ist dann so wie früher.
Ja. Kann es sein, dass der Film so schlechte Chancen hat, weil es halt die x-te Verfilmung ist,
ja, von
dem Stoff, dass viele halt gedacht haben, oh nee, ich gucke mir nicht nur mal Little Women an. Habe ich schon Winona Ryder gesehen und so weiter. Ja. Kann das damit zusammenhängen?
Nein, also ich würde sagen, also für den Gewinn auf alle Fälle. Also auch wenn jetzt der Film jetzt vor 3 Monaten erschienen wäre und Gerwig als Regisseur nominiert wäre und er auch in anderen Kategorien noch mehr berücksichtigt, zu einem Filmschnitt, Andreas, da hast du auch vollkommen recht, der hätte auch für Filmschnitt nominiert werden müssen. Best Picture gewinnen, da wäre der Film halt letztendlich an derselben Falle wie A Star is Born. Das Remake von Remake von Remake. Auch wenn das Film wirklich sehr gute Sachen macht. Er macht wirklich Sachen, die anderen Verfilmungen nicht machen, und die es aus Meinung vieler Leute es aufwerten. Ich denke mal nicht, dass er Best Picture dann gewonnen hätte. Aber andersrum, ich würde halt sagen, die Chancen würden höher stehen, dass Gerwig diesen Drehbuch-Oscar wenigstens gewinnen würde. Wenn da mehr Macht bei den anderen Nominierungen dahinter stecken. Und ja.
Also ich kann mir jetzt, wenn man jetzt bestes adaptiertes Drehbuch, es ist ja auch so eine Kategorie, wo ich immer drauf gucke. Und wenn ich das jetzt, wenn du hast jetzt gesagt, es ist zwischen diesem Film, also zwischen Little Women und zwischen Jojo Rabbit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte nicht allzu viel von Jojo Rabbit. Mhm. Ja, also für mich ist das ein, fängt toll an, hat eine tolle Prämisse, der Film, der dann aber auf konventionellste Weise weitergeht. Ja, und da ist es jetzt so, dass die Autorin mit verschiedenen Zeitebenen arbeitet. Das macht sie sehr virtuos in ein paar Sachen. Manchmal auch ein bisschen plump, ja, aber größtenteils sehr virtuos. Sie schreibt wunderbare Dialoge. Sie kann gut die einzelnen Figuren voneinander abheben und unterscheiden. Also du hast, weil wenn ihr jetzt Laura Dern sagt, ist euch oder Lara zu gut, das ist halt ihre Rolle. Ja, sie ist halt so dieser moralische Anker, an dem sich die ganze Familie, also die ganzen Töchter nachher orientieren. Das ist ein reines dramaturgisches, also so ein reines dramatisches Element da drin. Ähnlich ist es auch mit Beth. Sie ist, die hat ja kaum Szenen, ja, das ist ja das eine, aber sie ist ja auch eher nur dieser, das klingt jetzt so blöd, wenn man über einen Tod oder eine Krankheit von Menschen redet, aber sie ist mehr oder weniger dieser Plotpoint, ja, dass sie müssen alle zurückkehren, weil die Schwester, die liebt, die Kleine, ist sie die Jüngste, oder? Sie ist die Jüngste.
Die Jüngste ist die Amy. Ja? Amy ist noch jünger.
Also okay, aber Bess ist eine, dass sie so, dass immer die war, die schon von lange krank ist und so, dass sie zurückkommt, das ist ihre Rolle, um die Familie auch da, auch in dem schlimmsten Moment wieder zurückzubringen. Und das schafft die Drehbuchautorin Greta Gerwig wunderbar, gegeneinander auszuarbeiten, da die einzelnen Figuren zu betonen. Man muss halt auch dieser Joe diese Rolle schreiben, was sie da hat, und das macht sie ganz hervorragend. Das sehe ich halt zum Beispiel in Jojo Rabbit, diese Detailarbeit, die sehe ich in Jojo Rabbit überhaupt nicht. Mhm. Ja, und deswegen würde mich das halt freuen, wenn er zumindest diesen Preis gewinnen würde. Was das Kostümdesign anbetrifft, ich glaube, wenn ich mir so die Nominierten angucke, ist das halt so der, ich glaube, das ist so der klassische Kostümdesign-Oscar. Ja.
Genau.
Ja, also so die viele Kostüme, klassisch aus einer anderen Zeitepoche, und dass er deswegen die Nominierung hat. Es wäre schade, wenn er da den Oscar gewinnen würde, weil ich finde halt die Qualitäten, da sehe ich halt zum Beispiel die Qualität in Drehbuch oder Regie oder so, sehe ich halt deutlich besser als jetzt hier Kostümdesign. Ja. Aber ich wollte noch auf eine Sache, die wir jetzt so ein bisschen, die Andi angesprochen hat, die aber dann, nehmen wir noch nicht weiter, du hast gesagt, das sind alles Frauen, die da mitmachen. Ist das, es gab ja das große Problem, sie ist ja diese mehr oder trotzdem die einzige Frau, ja, die da hinter der Bühne, hinter den Kulissen, also in der namhaften großen Position nominiert ist. Sonst wurden ja viele Frauen übergangen. Ist das, wie kann man das deuten? Ist das wirklich so, dass die Academy immer noch ein bisschen frauenfeindlich ist oder so, weil alles nur Männer da diese die Nominierungen ausgeben?
Ja, nochmal, ich habe, wie gesagt, das, was ich eben gerade gesagt habe, kann ich jetzt nur nochmal wiederholen. Ich habe das Gefühl, dass keine Kampagnen für diese Filme gemacht werden. Dass die nicht gescheit beworben werden, weil es ist ja nicht nur bei den Oscars so. Ja, der Film, ich weiß gar nicht, bei den Golden Globes, was hatte er da? Da war der Film nominiert für die beste Hauptdarstellerin, Drama und beste Filmmusik. Da war nicht mal das Drehbuch mit dabei. Da war gar nichts. Ja, das ist nicht nur ein Problem der Oscars. Das kann ich nicht oft genug betonen, sowas. Und dass sie jetzt halt da durchgerutscht ist, also wenn die jetzt auf das adaptierte Drehbuch nicht nominiert worden wäre, wie gesagt, die Kategorie war schwach, ja, es gab kaum Alternativen, die Academy hätte auswählen können, ja, und wenn deshalb die Gerwig da auch noch nicht drin gewesen wäre, also dann wäre die Kacke am Dampfen aber gewesen. Ich meine, die sind ja jetzt schon durchgedreht. Ich meine, ich bin immer noch dagegen zu sagen, dass die Gerwig gesnappt wurde bei den Oscars, weil sie wurde nicht nur bei den Oscars gesnappt, sie wurde kollektiv gesnappt. So könnte man es formulieren. Und meiner Meinung nach ist das Schuld der ganzen Produktionsstudios, die diese Filme machen. Die pushen die nicht, weil es ja nicht der einzige Film ist. Und warum das wiederum ist, das kann ich euch nicht beantworten. Soweit stecke ich da nicht drin. Wie gesagt, es war ja bei Selma, war es ja noch tausendmal schlimmer. Weil das war ja ein Film, der wurde ja auch im Vorfeld, der wurde ja Monate vorher, wurde der als Oscar-Kandidat. Der wurde für ganz viele Globes nominiert, aber dann die ganzen Gilden haben den alle übergangen. Und dann hieß es auf einmal, die Gilden haben den übergangen, weil Paramount den Film keine DVD-Screeners rausgeschickt hat. An die Screen Actor Gilde zum Beispiel. Und alle so, warum? Warum habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr das nicht gemacht? Hm. Ja, ich weiß es nicht, warum sie das nicht machen. Aber das ist halt so das, was ich halt so sehe und was ich mitbekomme.
Lara?
Ja.
Das ist eigentlich ja dein
Gebiet. Ja, aber ich meine, die Frage, ja. ist die Academy frauenfeindlich, kann ich schwer beantworten. Ich kann nur sehen, was wir geliefert bekommen. Und die Gründe dahinter sind sicherlich vielfältig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Grund bestimmt diese mangelnde Werbung ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Academy ja immer noch aus einer gewissen Demografie zusammengesetzt ist und dadurch bestimmt auch manche Leute eher so abstimmen, wie sie es, wie sie sich selber repräsentiert sehen, sage ich mal.
Die Demografie hilft nicht, da gebe ich dir recht.
Genau, also das wäre, könnte man genauso gut als Anzeichen dafür sehen, dass sie ja irgendwo schon auch noch sexistisch abstimmt in dem Sinne. Weil, also ich meine, es ist psychologisch ja weitgehend bekannt, dass man eher dazu tendiert, für Dinge zu stimmen oder sich oder Dinge gut zu finden, die, in denen man sich selber irgendwie auch identifizieren kann. Und das ist natürlich bei einem Film wie Little Women, der zu 88,49% aus Frauen besteht, natürlich dann schwierig, wenn dann ganz viele Männer darüber abstimmen sollen. Und gerade wenn es dann auch um die Emanzipation von Frauen geht, dann ist es halt thematisch auch vielleicht nochmal sowas, wo dann vielleicht gerade ältere Männer sagen, nee, den finde ich nicht so gut. Also sicherlich ist das genauso nachvollziehbar. Ich vermute, dass es eine Mischung aus beidem ist, weil es ist ja schon so ein bisschen komisch, dass ausgerechnet immer solche Filme mit vielen Frauen und vielleicht auch von Frauen diejenigen sind, die oft übergangen werden. Und das kann halt nicht, meiner Meinung nach, nicht immer nur damit erklärt werden, dass gerade für diese Filme keine Werbung gemacht wird. Also wenn, dann könnte man höchstens sagen, dann sind halt die Studios dahinter dann die Probleme, die ja, vielleicht sexistisch sind, weil die sagen, wir machen keine Werbung für Filme mit Frauen. Also Sexismus ist sicherlich irgendwo an irgendeiner Stelle ein Problem, da bin ich ziemlich sicher. Aber es ist sicherlich auch nicht das einzige Problem dabei. Aber es ist durchaus ein Problem, deswegen gibt es ja auch so viele Gegenveranstaltungen. Es gibt ja auch gewisse Hashtags dazu, was man, dass man alternative Filmabende macht und eigene Oscars verleiht und so weiter. Also da gibt es ja jede Menge Initiativen, die das kritisieren und das sicherlich auch mit Recht, ja.
Eine Kleinigkeit würde ich gerne noch ansprechen, von wegen, also der Film hat, das muss man auch dazu sagen, weil wir sind alle drei ja eigentlich doch ziemlich angetan von dem Film. Mhm. Der Film hat auch seine Gegner und das ist nicht nur jetzt bei Männern, das ist auch bei Frauen. Mhm. Also ganz berühmt ist die größte Oscar-Bloggerin Sasha Stone von Awards Daily. Die hat jetzt schon in mehreren Podcasts ihren Unmut über diesen Film kundgegeben und findet die ganze Diskussion gerade um Greta Gerwig, finde sie furchtbar. Es gibt einige, die haben gerade ein Problem dass der so strukturiert ist, wie er strukturiert ist, dass der nicht geradlinig ist.
Achronologische
genau.
Erzählweise.
Aber Andreas, du bist jetzt ein schöner Beweis, weil die behaupten nämlich auch, dass man den Film sicherlich nicht verstehen kann, wenn man das Buch oder die anderen Vorlagen nicht kennt.
Das ist ja Quatsch.
Und ich habe mir, wie ich den Film gesehen habe, ich auch gedacht, sag mal, was reden die denn da, ja? Aber ich konnte es ja nicht beweisen, weil ich kannte ja schon Adaption. Und du, Andreas, bist jetzt für mich das Totschlagargument, wenn ich jemals mal in so eine Diskussion komme. Ich kenne jemanden, der, ganz genau.
Den einen.
Und du bist auch noch Experte für Drehbücher, also das kommt noch dazu.
Also
ich finde es auf jeden Fall, Witcher war viel, viel schlimmer, was das angeht.
Also, ich sag mal so, was ich nicht sehen kann, natürlich, sind die, ich will jetzt nichts erzählen, es hängt mit ein paar Entscheidungen zusammen, die ihr mir im Vorfeld erzählt habt, die sich sehr weit von der, oder nicht sehr weit, sondern einfach einen interessanten Twist machen in der Geschichte, was die Vorlage, was die Verfilmung vorher anbetrifft, die den ganzen Film jetzt noch mal ein bisschen moderner machen, ein bisschen aufwerten. Die kenne ich nicht. Ja, das kann ich nicht beurteilen, inwieweit und so. Ich kann wirklich nur so einfach so, was die Erzählung anbetrifft und dieses Argument, dass diese Erzählweise, dieses Springen in verschiedenen Zeitebenen, dass das also das ist ja auch die Stärke von dem Film, dass er das schafft,
genau.
dass ich weiß, wo ich bin. Ich meine, da musst du natürlich, da kannst du nicht hingehen in das Kino, in den Multiplex, kannst deinen Popcorn futtern, in deinem Handy Hashtag Little Women oder irgend sowas posten oder so und dann, du musst schon ein bisschen aufpassen, das verlangt der Film schon von dir. Ja, also das ist jetzt nicht so der Film, dieser Transformers-Film, wo es egal ist, ob du in der 10. oder in der 30. Minute reinkommst, weil sowieso nur rumgeballert wird oder irgendwas in die Luft fliegt. Du musst bei diesem Film von Anfang an dabei sein. Das ist nicht so, dass er dich anstrengt. Das ist kein Tarkovsky, ja, also wo du da, oder kein Irishman, ja, wo du nach einer halben Stunde schon einen starken Kaffee brauchst, ja. Dieser Film unterhält dich. Er ist, glaube ich, so ungefähr gut 2 Stunden ungefähr lang, sogar ein bisschen drüber, 135 Minuten, kam mir nicht so lang vor. Ja? Und ich wusste immer, wo ich bin, ich wusste immer, was passiert. Ich fand das dann nett, wo er dann ein bisschen gespielt hat mit der Zeit. Es ist jetzt, also da will ich jetzt auch nicht so viel erzählen, es ist gerade am, gar nicht mal so am Ende. Es ist so, ich glaube schon in der zweiten Hälfte, da liegt Joe im Bett, ja, und du siehst nur ihre Augen und es vermischen sich zwei Zeitebenen dabei. Eine glückliche und eine weniger glückliche. Ja? Und das ist wunderbar gemacht. Mhm. Ja? Das ist wunderbar erzählt. Ich weiß nicht, wie man sowas kritisieren kann. Also man kann vielleicht andere Sachen in dem Film kritisieren, ja, dass er vielleicht, was die Kamera anbetrifft, ein bisschen zu bieder ist mir. Da hätte er ein bisschen mehr machen können. Aber das würde ich eher so bei mir so als geschmäcklerisch einschätzen. Ja, das ist jetzt kein allgemeines Qualitätsmerkmal oder Nicht-Qualitätsmerkmal von dem Film. Also das würde ich da reinbringen. Aber dass die Erzählebenen, dass das nicht gut erzählt ist und so, dass man das nur kapiert, wenn man die Vorlage geht, das ist also in meinen vollkommener Quatsch.
Beziehungsweise
also
das Argument.
Vor allem, ich kann da nicht mehr zu sagen, das ist mir absurd. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass das so ist, ja, und ich finde es vollkommen absurd. Also da musst du schon sehr desinteressiert im Kino sitzen, um da nicht mitzukommen.
Beziehungsweise Argument ging ja noch weiter, es wäre nicht nur dass die Leute es nicht verstehen können, die Vorlage nicht kennen, sondern diese Struktur wäre total unsinnig. Die sehen keinen Sinn dahinter, die verstehen nicht, warum die Gerwig das gemacht hat. Und für mich steckt da schon sehr viel Sinn dahinter, das hat aber was eben mit dem Punkt zu tun, den ich verraten darf. Mhm. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also ich wollte eigentlich nur damit sagen, dieser Film hat nicht nur Fans, also jetzt von diesen neuen Best-Picture-Filmen, ist es eher ein umstrittener. Und das liegt jetzt nicht am Sexistischen, das höre ich auch von Frauen. Das wollte ich halt nur mal so, global mal sagen.
Das heißt nicht, dass nicht trotzdem auch sexistische Probleme bestehen, ja, aber es ist vielleicht nicht das Haupt, ist nicht, wie gesagt, es gibt immer mehrere Probleme, warum ein Film übergangen wird und deswegen, es muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, aber wird sicherlich. Das Ding ist, also diese Struktur begründet sich einfach auch, weil es einfach...
Weil ihr habt ja gesagt, sie verbindet die beiden Romane.
Genau, also ich meine, der zweite wird immer nur so ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr als das, was in dem Film zu sehen ist, aber es ist so ein bisschen der Übergang, weil normalerweise hört Little Women da auf, wenn der Vater aus dem Krieg endgültig zurückkommt, so, und die sind alle noch zu Hause, da hört das Buch auf, so. Und deswegen geht der jetzt natürlich weiter, weil die sind ja am Anfang des Films alle nicht mehr so zu Hause als Familie zusammen, so wie sie früher waren. Und diese Rückblenden und diese Zeitsprünge haben einfach damit zu tun, dass Joes Persönlichkeitsentwicklung und ihre Entscheidungen, die sie dann auch am Ende des Filmes trifft, damit zu tun haben. Also sie erinnert sich nicht nur aus purer Nostalgie an diese Momente, sondern all diese Momente waren ja auch Scheide- und Wendepunkte für ihr bisheriges Leben und daraus zieht sie ja dann auch die Entscheidung für das zukünftige Leben. Und ich finde, deswegen ist es total wichtig, dass diese Struktur so ist, weil die bisherigen Adaptionen das immer so stringent gemacht haben, konnten die ja auch viel mehr andere Momente noch zeigen, die vielleicht nicht ganz so wichtig waren. Aber die Episoden, die halt wichtig waren, diese Momente, so wie dieses Weihnachtsfest, wo sie zu den armen Nachbarn gehen, um dort ihr Essen abzuliefern und dafür dann direkt belohnt werden. Das ist halt ein essentielles Moment in deren Leben, so, weil die da daran lernen, sich mit anderen zu solidarisieren und was abzugeben, selbst wenn man selber nicht so viel hat, das ist wichtig, das gehört dazu, ein guter Mensch zu sein und es zahlt sich immer auch aus, egal wie. Dann haben wir dieses Moment mit diesen großen Bruch zwischen Amy und Joe. Ich sag jetzt nicht, was da genau passiert. Auch das ist ein total wichtiger Moment, gerade für Joe, Ne? Gerade für Joe als aufstrebende Schriftstellerin, weil man sieht ja dann auch, wie wichtig ihr Schriftstellertum ist. Und das wirkt sich natürlich auch später drauf aus, gerade wenn es dann um Frederick geht und Kritik und was sie am Ende dann entscheidet zu tun oder nicht zu tun. Und deswegen kann ich diese Kritik überhaupt nicht nachvollziehen, dass das als sinnlos irgendwie kritisiert wird, weil das darum geht es in dem ganzen Film. Also die Struktur spiegelt genau das wider und das finde ich super. Das ist eine der Stärken des Films, die bisherigen Adaptionen halt auch nie hatten, weil sie immer linear erzählt haben.
Also wenn ihr das so erzählt, ist es halt auch so, dass dieses Little Women ja eher so am Ende diese heile Welt nochmal zelebriert. Alles ist gut, der Vater kommt zurück.
Sehe ich ein das Happy richtig? End, sag ich mal.
Ja, und wenn sich jetzt Gerwig jetzt auch ein bisschen auch noch darüber hinaus erzählt, das ist ja eigentlich das Interessante, die Geschichte nach dem Happy End ist ja eigentlich die interessantere.
Ja, eben, genau.
Ja. Und was passiert, also wie gesagt, also ich kann es jetzt als Vorlagenunkundiger überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt lächerlich.
Aber wir werden da in dem Extra-Cast auch nochmal drauf eingehen, weil die Person, mit der ich die Extra-Folge machen werde, die kennt die Vorlage auch gar nicht. Und dann können wir über den Punkt auch nochmal etwas ausführlicher sprechen. Deswegen müssen wir das jetzt hier nicht noch weiter treiben. Mich würde noch eine Sache interessieren, weil wir die ganze Zeit über die Frauen reden und so weiter. Es gibt ja auch Männerfiguren und man könnte ja jetzt vielleicht meinen, dass Thema Emanzipation und so, da kommen die Männer ziemlich schlecht weg wahrscheinlich. Ob das daran liegt, dass dann vielleicht die Männer diesen Film nicht so gut bewerten in der Academy. Seht ihr das so, dass die Männer da schlecht wegkommen? Oder ist das für euch eher kein Grund, warum der Film vielleicht dann von großen Teilen der Academy nicht geliebt wird?
Also, weiß nicht, ich finde jetzt nicht, dass die so viel, so schlechter wegkommen als in irgendeiner x-beliebigen Jane Austen. Verfilmung oder so, also die, da ist ja der Timothy Chalamet, oder?
Chalamet.
Der spielt halt seine Rolle, der hat manchmal ganz tolle Szenen, ne? Da gibt es so eine Szene, wo er sich so possiert, also da steht er auch so halb auf dem Stuhl und guckt aus dem Fenster, das ist eine wunderbare Pose, die er da drin hat, so ein bisschen arrogant, überheblich das Ganze. Also es ist kein Film über Männer, ja. Also es ist ein Film über Frauen und da spielen die Männer halt eine kleinere Rolle.
Aber sie sind nicht die bösen Arschlöcher alle.
Nein, nee. Die sind natürlich nicht die bösen Arschlöcher. Ich finde auch, dass die eher so alle eigentlich irgendwo einen sympathischen Zug haben. Ja? Also wenn ich jetzt ob das jetzt Timothy Chalamet ist oder halt, wie heißt der Ältere, der Chris
den
Odekirk.
Chris Cooper.
Das ist, ja, genau. Der spielt eine sehr schöne Altersrolle, der verständnisvolle. Ja,
fand ich toll als Vater.
Ja, gut, der hat aber.
Ja, also, aber das ist eine kleine Rolle, aber trotzdem war die klein, aber die war super sympathisch.
Ja, genau. Also auch selbst in diesen kleinen Szenen sehr sympathisch. Ich habe da keinen von den Männern, fällt mir jetzt nicht ein, den ich jetzt absolut unsympathisch finde. Es war halt kein Film.
Nee, über klar. Männer. Ja, aber also daran kann es nicht liegen, dass der Film Anti-Männer ist oder so, weil.
Nee, das würde deshalb nicht passen, weil es hat ja schon andere Little Women-Verfilmungen gegeben, die für Oscars nominiert wurden. Mhm. Einen von 33, die kenne ich zum Beispiel am ehesten mit Catherine Hepburn als Joe March. Mhm. Der geht übrigens auch bis so weit wie jetzt hier die Verfilmung.
Ja.
Der geht auch sehr, sehr, sehr weit. Deshalb kenne ich das gar nicht. Ich glaube, Betty und ihre Schwestern habe ich, glaube ich, gar noch nicht wirklich gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Film kenne, die auch nur nur bis dorthin gehen, wo der Vater zurückkommt. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass die viele da einen Cut machen. Das wusste ich gar nicht, ehrlich zu sein.
Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo die Anime-Serie ihren Cut macht, weil die habe ich noch nicht komplett gesehen. Aber ich finde es jetzt auf jeden Fall witzig, so viel kann ich schon mal verraten, da werden wir auch ein bisschen in der Folge drauf eingehen, dass es eine japanische Anime-Adaption dieses Stoffes gab.
Hm. Ja, halten wir fest, zusammenfassend, guter Film, schlechte Chancen auf den Best Picture. Aber warum sollen nur Frauen übergangen werden? Es wurden auch Männer übergangen. Wir kommen zum nächsten Film. Wir kommen zu dem Film von Greta Gerwigs Lebensgefährten, Noah Baumbach, Marriage Story. Die können dann, wenn sie beide dann vollkommen mit allem übergangen worden sind, können sie dann wenigstens zusammen sich gegenseitig trösten. Marriage Story ist ein Film über die Ehe, ja, oder beziehungsweise über die Scheidung. Hauptrollen Scarlett Johansson, Adam Driver, das sind auch so die beiden Aushängeschilder bei dem ganzen Film. Laura Dern spielt auch mit, die spielt auch die Mutter in Little Women, die ist jetzt auch da dabei. Der Film wurde nominiert für insgesamt 6 Preise, außer dem besten Film war es das beste Originaldrehbuch, Noah Baumbach, bester Hauptdarsteller Adam Driver, beste Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, beste Nebendarstellerin Laura Dern und beste Filmmusik von dem großen Randy Newman. Andy, kannst du kurz die Story von Marriage Story zusammenfassen? Wir haben da auch wieder so einen Fall, ganz am Ende gibt es so einen Punkt, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir das spoilern. Der Andi wird versuchen, das alles so zusammenzufassen, dass es spoilerfrei bleibt.
Ja, im Prinzip eigentlich, da reicht schon die Prämisse. Es geht entgegen des Namens Marriage Story, es geht um eine Scheidung. Der Film fängt mehr oder weniger, also er fängt nicht direkt damit an, aber er geht halt früh damit, dass eben Adam Driver spielt Charlie Barber, Scarlett Johansson spielt Nicole Barber, die sind verheiratet, haben einen Sohn und die können nicht mehr und wollen nicht mehr. Und sie reicht letztendlich dann die Scheidung ein und das ist halt so mehr oder weniger eigentlich schon der ganze, das ist eigentlich das Einzige, was man von diesem Plot wissen muss, bevor man diesen Film sich anschaut. Das ist der Film. Und es ist halt, da muss man halt zuerst vielleicht an Kramer gegen Kramer denken. Das war ja auch schon mal so ein Film, der auch Oscar gewonnen hat. Und es ist definitiv nicht so. Es ist zwar auch sehr aus seiner Sicht, aber nicht nur aus seiner Sicht. Es ist so, ich würde mal sagen, so 60-70% ist Charlie Barber und 30-40% ist Nicole Barber. Und es geht ein bisschen mehr darum, nicht nur von wegen, wer ist jetzt der Böse von den beiden, sondern wie die halt eben, naja, in die Fänge der ganzen Scheidungsanwälte da geraten und da zu diversen Dingen überredet und gezwungen werden, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und ja. Hm.
Lara, wie fandest du den Film?
Ich fand ihn nicht ganz so toll wie Little Women, muss ich sagen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich als Scheidungskind jetzt vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dem Thema habe. Auch wenn meine Eltern kein Theaterregisseur oder Schauspieler sind. Aber ein guter Film, keine Frage. Lebt viel von den schauspielerischen Darstellungen. Also es ist eher wirklich so ein SchauspielerInnen-Film, als dass es mehr um die Story geht oder so. Und die füllen diese Rollen gut aus. Es ist überzeugend genug, also ich finde es interessant, weil ich meine, beide sind ja mittlerweile schon sehr bekannte Stars, die in großen, vielen großen Rollen mittlerweile auch mitgespielt haben und die meisten Leute kennen Adam Driver wahrscheinlich tatsächlich als Kylo Ren und da spielt er ja noch einen Sohn und jetzt plötzlich als Vater und Ehemann, das ist weit genug davon weg und trotzdem funktioniert es, obwohl er fast genauso aussieht, nur mit ein bisschen mehr Bart so. Und Scarlett Johansson, von der man ja, die ja schon ein Meme ist, weil sie alles spielen kann.
Sogar Asiatin.
Nicht nur das, alles ja. Mögliche. Und da muss ich auch sagen, das ist wieder mal ein Film, wo sie mich davon überzeugt hat, dass sie auch schauspielern kann. Das fand ich sehr stark. Ich meine, es gibt eine Szene, die immer wieder beschworen wird und die auch auf Social Media gut rumgegangen ist, die fand ich jetzt gar nicht so krass im Vergleich zum Rest des Films, dass es so raussticht. Das war halt nur so ein bisschen die lauteste Szene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber ich fand das insgesamt auf einem relativ hohen Niveau, wie die beiden gespielt haben. Das fängt schon am Anfang an, nachdem sie die gehen in die Ehetherapie am Anfang und müssen so die positiven Seiten des noch Ehepartners, Partnerinnen aufschreiben und danach gibt es dann die erste Szene, wo es direkt so intensiv wird. Also die gehen aus dieser Sitzung relativ angestrengt hinaus und dann gibt es zu Hause direkt so einen komischen Moment, so einen angestrengten Moment und den fand ich direkt gut. von Anfang an, so in den ersten 15 Minuten, da hatte nämlich der Film schon irgendwie gepackt, auch wenn ich ihn jetzt nicht überragend finde, dass ich jetzt sage, ich werde ihn jetzt noch 2-3 Mal schauen, aber ich verstehe, warum er nominiert ist als bester Film, denke aber auch da, wahrscheinlich, weil das Budget jetzt auch nicht so sexy ist, sage ich mal, wie jetzt Hollywood über sich selbst oder wieder mal irgendein Kriegsfilm oder sowas, da, deswegen glaube ich, hat der auch nicht so Riesenchancen.
Andi?
Ja, also ich fand den Film hervorragend. In der Tat ist es ein Schauspielerfilm, allerdings für mich auch ein Regisseurfilm. Also Adam Driver ist für mich, seitdem ich ihn in Girls gesehen habe, auch einer der besten seiner Generation. Und was der hier hinlegt, ist sein Meisterwerk. Also wenn er wird nicht den Oscar gewinnen, weil Joaquin Phoenix für Joker zu stark ist. Aber sobald Adam Driver gewinnt, wird jeder sagen, das war für Marriage Story. Scarlett Johansson ist fast so gut. Man merkt halt schon, sie kommt nicht ganz an das Level ran, aber auch sie hätte auch einen Oscar verdient, wird auch nicht gewinnen, weil Renée Zellweger zu stark ist. Wer gewinnen wird, ist Laura Dern, die Anwältin. Die ist so gut wie gesetzt, weil sie halt auch ein bisschen Laura Dern ist. Ich fand es ein bisschen schwächer wie die anderen beiden, aber das ist mehr so ein Lifetime Achievement Award in diesem Jahr. Und was halt diesen...
Da hat man ja das Gefühl, dass die quasi überall in jedem Film drin ist.
Ja, ja, und immer in so einer Nebenrolle.
Und immer in so einer Nebenrolle. Und vor allen Dingen hat noch kein Dern gewonnen. Kein Bruce Dern, ihre Mutter Diane Ladd hat nie einen Oscar gewonnen. Das ist der Oscar für die ganze Familie. Was ich halt an diesem Film so unglaublich, abseits von den Schauspielern, so unglaublich faszinierend finde, es ist ein total gewöhnliches Thema und es hat mich von Anfang bis Ende gepackt. Und das ist auch der Grund, weshalb es mich rasend macht, dass Noah Baumbach nicht als Regisseur nominiert ist, weil der sorgt nicht nur mit seinem Drehbuch, nicht nur mit den Dialogen, die er seinen Schauspielern, sondern auch, wie er seinen Schauspielern vermittelt, was sie machen sollen, wie sie rüberkommen sollen, dass er ihnen die richtige Atmosphäre gibt. Wegen solchen Regieleistungen hat Robert Redford einen Oscar bekommen, ein gewisser Woody Allen hat ein paar Preise bekommen. Diese ganzen Leute, ich nenne das immer so diese Minimalistenregie, die quasi es schaffen, mit einem total simplen Thema mich einfach zu packen. Einfach nach dem Motto, mir eine Atmosphäre zu geben, wo ich nicht gedacht hätte, dass ein Film so interessant für mich sein könnte. Weil wenn ich an das Thema Scheidung, also das Thema Scheidung berührt bei mir gar nichts, ich bin kein Scheidungskind mehr, ehrlich zu sein. Und ich habe das Ding gesehen, ich war einfach nur baff. Also den einzigen Film, den ich bislang gesehen habe, der noch krassere Ehekrisenszenen, auch Schauspieler so gut umbringt, das ist Ingmar Bergmanns Szene einer Ehe. Also auf dem Niveau bewege ich mich jetzt hier, ja. Und die jetzt mal bei den Oscars, die einzige Nominierung, wo ich so ein bisschen so das ist halt die Filmmusik, aber ich bin auch kein großer Randy Newman-Fan. Ich verstehe, warum die Musik ich mag seine Songs, aber ich mag nicht seine Filmmusik, um ehrlich zu sein. Ich verstehe aber, warum sie nominiert ist. Das ist nämlich, der Film fängt ja mit 2 Montagen an. Eben das, dass eben Charlie über Nicole redet, Nicole redet über Charlie. Und da sieht man dann eben so mehrere Clips, was sie da eben tun. Und da haut halt Randy Newman so diesen typischen Randy Newman, so schön leichtfüßig, ein bisschen lustig, ein bisschen verschmitzt und so weiter raus. Das hat er super gemacht. Nur danach kann ich mich null an die Musik mehr erinnern. Ja, und deshalb habe ich mit der Nominierung ein bisschen Probleme. Aber.
Ja, also ich fand den Film toll. Bis auf das Ende. Das fand ich ein bisschen komisch, wie das war. Das hat ihn für mich ein bisschen abgewertet. Es gibt jetzt mehrere Punkte. Klar, das ist ein Schauspielerfilm, wie man so schön sagt. Ja. Aber da sind einige Schauspieler, die da drin sind und die müssen alle angeleitet werden. Das hatten wir eben auch schon mal. Ein Schauspielerfilm ist auch ein Film des Regisseurs, weil der muss denen irgendwie sagen, in welche Richtung es geht. Man kann nicht einfach die Schauspieler da rausschicken und dann legen die los. Es gibt so Unterschiede. Ein Schauspieler, wenn man jetzt zum Beispiel Judy nimmt, der ja nominiert ist, wo die Renée Zellweger ja relativ große Chancen hat zu gewinnen. Das ist ein Film, das hängt nur an dieser einen Schauspielerin. Da hat auch der Regisseur oder die Regisseurin hat da in solchen Filmen auch nicht so eine bestimmende Rolle. Ja? Aber wenn man dann halt so Ensembles hat, und das sind jetzt dieses Jahr, sind das Filme wie Irishman, das sind Filme wie Little Women und wie Marriage Story, wo du mehrere Schauspieler ganz unterschiedlicher Art reinbringen musst. Da musst du die Rollen dafür schreiben, da musst du die auch in eine gewisse Stimmung reinbringen, da gehört eine gewisse Psychologie dazu, dass die Schauspieler so aus sich rausgehen, und das finde ich, das haben Scarlett Johansson und Adam Driver da auch gemacht. Sie sind, also gerade, ich meine, bei Adam Driver, der bleibt noch am ehesten an seiner Rolle, so ein bisschen, wie man ihn kennt. Ja, also am ehesten, also wirklich, wirklich so ehesten, ganz so in Anführungsstrichen, ja. Aber Scarlett Johansson, die Frau hat leider das Problem, dass man sie immer wahrscheinlich nur die nächsten Jahre auf Black Widow festsetzen wird. Man wird sie auf ihre bisschen die sehr unglückliche Rollenwahl, die sie teilweise hatte, darauf zurückführen. Die kann Schauspielern, und sie geht da so, sie spielt da so gegen ihren Typ, den man so kennt. Und das ist eine ganz hervorragende Leistung von der Frau. Also sie, ich hab jetzt diesen Judy nicht gesehen. Ja? Ich weiß nicht, wer ist denn bei weiblicher Hauptrolle die Favoritin?
Ja, also ich hab Judy gesehen, ist die Renée Zellweger, und die gewinnt das mühelos. Das ist eine Knallerrolle.
Ja, also, aber wenn ich sie so sehe, ist sie auf jeden Fall, an ihr muss man erstmal vorbei, um den Preis zu gewinnen. Mhm. An Scarlett Johansson, ja. Und das, finde ich, funktioniert wunderbar in dem Film. Also dieses Spiel von den beiden, aber auch die Nebenfiguren, ob das Laura Dern ist, als diese ehrgeizige, fast schon fanatische Anwältin. Auch eine ganz kleine Rolle, Julie Haggerty als die Mutter, die so eher so ein bisschen so eine komische Note reinbringt. Dann die Merritt Weaver, die Schwester, die man aus dieser Western-Serie kennt, die bei Netflix, glaube ich, lief.
Du meinst Godless? Nee,
oder ich kenne sie aus Nurse Jackie.
Nurse Jackie habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das war.
Ja, da noch eine Western. Ja, ich komme jetzt auch nicht auf den. Ich habe sogar diese Western-Serie gesehen, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Das war eine Miniserie, gell?
Das war mit Frau, also
ja,
auch Godless.
Ja.
Achso, Entschuldigung, habe ich leider akustisch. Ja, das ist alles toll gemacht, aber ich finde, der Film, und dann erzählt er das auch so wunderbar abseits der Konvention, wie du es eigentlich erwartest. Da ist nicht dieses große Drama, nicht dieses Melodramatische, die da drin ist. Bis auf eine Szene, Lara, ich glaube, die meinst du auch, wo sie beide da in dem einen Raum stehen und so wirklich sie aus sich rausgehen. Das finde ich, finde den Film toll drumherum, aber diese Szene, das ist, wenn ich irgendwo ein Seminar machen müsste über Overacting, also übertriebenes Schauspielern, dann würde ich diese Szene.
Oh, da muss ich vehement dagegen sprechen.
Ich finde, es fällt schon raus im Vergleich zum Rest des Films, der deutlich subtiler und feinsinniger ist in seiner Ausdifferenzierung von Emotionen. Aber das sind halt so die Ausbrüche an der Stelle, die sie halt auch wirklich haben.
Ja, und das, die ist mir zu lang geraten oder so, aber wie gesagt, das ist, er erzählt das sehr, sehr unkonventionell. Ich hatte sehr viele so New Hollywood Vibes. Also so als wäre das ein Film so aus den späten 60ern, aus den 70er Jahren. Und da kommen wir halt vielleicht zu dem Problem, das der Film hat, weil Andy ja gesagt hat, der Woody Allen hat Preise für solche Art von Filmen bekommen, der Robert Redford hat so Preise. Der Film ist so 30, 40 Jahre zu spät. Wenn der vor 30, 40 Jahren gelaufen wäre, so in den 70er, 80er Jahren oder 50er Jahren, dann würde dieser Film viel weiter nach oben rücken in der Favoritenrolle.
Drama gegen Drama hat es geschafft.
Ich weiß es nicht, weil ich meine, dasselbe hatten wir gesagt bei Green Book letztes Jahr, dass der Film zu spät kommt und eigentlich solche Filme nicht mehr gewinnen können und so. Und dann hat.
Ne, das ist was anderes. Ich will dieses New Hollywood, dieses Sozialkritische, dieses Versuchen auch von der Erzählung. Green Book war was anderes. Green Book war so ein typisches Beispiel von dem konventionellen 80er-Jahre-Drama. Ja, das ist so ein ganz konventionell,
aber wir hatten auch da gesagt,
mitten
es
im
passt
Studio
nicht mehr in die Zeit. Und das wäre ja hier ein ähnliches Argument, auch wenn es andere Gründe sind, warum er nicht mehr in der Zeit passt.
Na doch, das ist schon ein Unterschied, weil New Hollywood war ein Zeitgeist. ja, der leider sich ziemlich aufgelöst hat. Und dieses Green Book hat halt sehr klassisch das alles bedient und hatte dadurch mehr Chancen. Dieser Marriage Story macht das halt nicht und hat dadurch ein Problem. Der ist auch ein bisschen von den Aussagen auch bissig. Ja, also wir haben, ich fand, da gab es eine ganz nette Überschneidung eigentlich zu Little Women. In Little Women sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Florence Pugh ist oder ob es Joe ist. Also ich weiß nicht, sie sagen an einer Stelle, die Ehe ist ein ökonomisches Prinzip. Ja?
Amy und sagt das.
Im Grunde genommen.
Amy sagt wie? Das ist Florence Pugh.
Aber ich meine, Joe sagt das auch noch mal
bei dem Verleger. Sagt sie es natürlich auch noch mal am Ende. Aber es ist eigentlich der große Monolog, den Amy hält, wenn es darum geht, ob sie ihre Karriere als Malerin weitermachen soll oder diesen einen Typen da heiratet, weil sie ja dann mit Laurie so ein bisschen ins Gespräch, in die Diskussion gerät und er sagt ihr so, heiratet den nicht, du liebst ihn ja gar nicht, du heiratest ihn nur wegen des Geldes und dann kommt diese deswegen, das ist so ihre starke Szene.
Und darum geht ja auch Marriage Story im Grunde genommen. Hier wird eine Ehe abgehandelt. Eine Ehe ist ein Geschäft. Es wird, also minutiös wird ja da, treffen sich die Anwälte und sagen, naja gut, wenn wir das fordern, können wir nicht das haben. Wenn wir das kriegen, haben wir vielleicht auch noch Chancen, das zu kriegen. Wenn du da aber wohnst, dann kannst du nicht das Verfahren in der Stadt machen und so. Es ist alles sehr auf so eine wirtschaftliche Ebene. Und dann kommen wir wieder zu dem sozialkritischen, zu dem amerikanischen. Das Amerika ist ein Geschäft. Mhm. Ja? Und diese Basis von dieser Kultur, dieser Gesellschaft ist halt das Wirtschaftliche, das Schachern um die gegenseitigen Vorteile und Nachteile, das Kapitalistische. Und das finde ich jetzt in diesem Film Marriage Story, wo wir alle immer drüber reden, über die Ehe, wie die da gelaufen ist, wie die auseinandergehen, die emotionalen Höhepunkte, Höhen und Tiefen, die dabei sind. Ja, das ist ein Punkt, diese Sozialkritik, diese beißende Sozialkritik, die in diesem Film drinsteckt, die den Film für mich halt über das normale, ich habe jetzt hier einfach ein Ehedrama oder so mit guten Schauspielern, deutlich rüberhebt. Das ist ein Punkt, der halt leider auch nicht so, auch relativ übergangen wird. Und ich finde aber gut deswegen, dass er auch als Drehbuch nominiert ist, weil das ist halt auch eine Qualität von dem Drehbuch.
Auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich frage mich, und vielleicht kann Andi das nochmal besser beantworten, ist es vielleicht eher Netflix, dass das Problem ist?
Ach so, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Film lief, ich weiß nicht,
muss er ja, muss Kino? Er ja.
Ja, muss, kurz.
Aber ganz kurz
nur. Aber es ist ja eine Netflix-Produktion.
Es ist ein Netflix-Film, Andi,
ist das vielleicht das Hauptproblem, das der Film hat?
Nee, weil dann hätte Roma letztes Jahr auch nicht so viele Nominierungen bekommen, wie er bekommen hat. Und der hat ja auch tatsächlich Best Picture, aber immer beste Regie gewonnen. Mhm. Dürfen wir nicht vergessen, ja. Also da geht bei Netflix ist nur das Problem, die Leute wollen nicht, dass der Best Picture gewinnt. Alles andere ist kein Problem.
Ja, eben, aber das meine ich ja. Also es geht mir jetzt darum, die Chancen, die der Film als Best Picture hat. Ist Netflix da das Hauptproblem?
Ja, aber wohlgemerkt, da hat Marriage Story dasselbe Problem wie Irishman. Ob das Hauptproblem ist? Nee, das Hauptproblem ist eigentlich ein anderes. Und da passt jetzt ganz gut der Vergleich mit Green Book. Green Book war ein Feel-Good-Movie. Mhm. Marriage Story, das haben auch schon einige Academy-Mitglieder offen zugeben, die schaffen diesen Film nicht durchzugucken.
Weil es ein viel Bad-Movie ist.
Nein, weil er sie zu sehr an ihre eigene Scheidung erinnert, weil er zu real ist.
Das meinte ich vorher
und,
auch.
Deswegen. Und das ist auch der Unterschied zu Robert Bentons Kramer gegen Kramer, der ja 79 gewonnen hat. Und der ja auch, der hat ja dieselbe Thematik, aber er geht es ja eigentlich letztendlich völlig anders an. Und der hat ja ein mit der Brechstange erzwungenes Happy End, ja. Und das hat halt Marriage Story, der hat jetzt auch kein Bad Ending oder sowas, aber er hat jeweils nicht so ein Happy End wie Kramer gegen Kramer. Mhm. Ja, jedenfalls nicht so eins, wo man am Schluss dann nochmal eben so die Emotionen immer so hochkochen, ach doch, alles gut geworden, ja. Da ist Marriage Story eher sanfter. Dafür hat er eben, wie gesagt, ihr habt diese Streitszene, die für mich die mit Abstand stärkste Szene im ganzen Film ist. Ich habe da mit offenem Mund vom Bildschirm gesessen, besonders Adam Driver, der dann wirklich, der kurz bevor er dann heulend zusammenbricht, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Wie schafft er das?
Ja, aber diese Szene, das ist halt auch ein bisschen geschmacksabhängig. Also ich muss sagen, ich mag es grundsätzlich nicht, wenn Schauspieler zu viel so expressiv irgendwie da auf der Bühne, auf der Leinwand.
Ich
mag auch Al Pacino. Ich mag auch Al Pacino. Nicht
dann
so
hat dir die Szene von Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood auch nicht so gefallen, die alle so abfeiern?
Die fand ich noch ich, so abfeiern, wie sie abgefeiert wurde, sehe ich es auch nicht ein, dass die so toll sein sollen. Ja, aber die Szene in Once Upon a Time in Hollywood, die war halt zumindest, weil man es von diesem Schauspieler noch nicht so oft gesehen hat, sowas. Ja? Wenn das aber dauernd so auf so einem hohen Level ist, ja, auch so auf dauernd wie Al Pacino, der ständig irgendwie so spielt, als wäre er auf 1000 Volt. Ja? Ich weiß, dass das passt für Rollen in Scarface oder so oder auch jetzt in Irishman. Da hat das wunderbar gepasst und so, aber ich mag es halt nicht so. Und das, so kann ich mir halt auch erklären, weil warum mir diese Szene nicht gefällt. Die war mir einfach zu viel von allem. Wenn er am Ende, Adam Driver, dann am Ende da niedersinkt und sich an ihre Beine klammert. Mhm. Und das war Shakespeare. Ja, und das war mir in dem Fall zu viel. Aber ich habe bewusst vorhin gesagt, das ist eine Szene, die mir.
Ja, ich meine, es ergibt ja auch so ein bisschen
das
Sinn,
ist,
weil die ja beide Theater zusammen produzieren. Ne? Deswegen kann
ja,
das Theatralische
ja,
sich ja auch einfach so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen übergesprungen auf den großen Theaterregisseur.
Ja, aber dann hätte er vielleicht also Baumbach hätte dann vielleicht den ganzen Film mehr so das Theatrale.
Das meinte ich halt vorher, dass es deswegen
ja,
so ein
dann
bisschen
hätte
für
das
mich
vielleicht
nicht das Große ist, was es vielleicht für Andi ist, weil der Film ansonsten, also auch danach nicht mehr diese Lautstärke hat oder dieses Extreme und deswegen sticht es für mich auch so unpassend heraus, sage ich mal. Ich meine, dass Adam Driver sowas kann, überrascht mich gar nicht, weil der einfach ein großartiger Schauspieler ist und der hat ja auch schon so unterschiedliche Rollen gespielt. Wie hieß The Bus Driver oder wie hieß der, wo er den busfahrenden Poeten spielt und so. Also der hat ja wirklich alles Mögliche schon gemacht und deswegen hat mich das jetzt nicht überrascht. Aber es ist trotzdem schon eine tolle Rolle, die er da spielt, auf jeden Fall. Ja.
Aber ich wollte halt nur sagen, das ist jetzt nicht, dass ich sage, dass es eine schlechte Szene ist, so allgemein, sondern. Also
ja, weil
halt
also, es klang vorher schon gefallen, ein bisschen anders, als du gesagt hast, in einem Filmseminar wäre das, was du unter Overacting verstehst. Das
so,
kam mir ein bisschen zu negativ
ja,
rüber jetzt.
Ja. Ja, okay, vielleicht war das ein bisschen übertrieben.
Also, ich wollte auch nur sagen, ich bin eigentlich auch alles andere als Fan von Overacting. Ich habe bei Al Pacino auch bei vielen Sachen meine Probleme. Und mir kam das halt eben genau richtig eben vor. Und natürlich ist die Szene lauter als davor und danach, aber sie fangen ja nicht in der Szene sofort an zu schreien. Sie steigern sich ja immer weiter rein und rein und rein. Und da musste ich halt wirklich, da ist mir halt dieser Vergleich mit Szenen einer Ehe eben aufgefallen. Weil das da in diesem Film, Bergmann macht das da halt mehrfach und halt auf eine ganz andere Art noch Weise. Aber ich musste wirklich sehr, sehr, sehr dran denken und und halt, weil es eben halt, für mich wirkt das überhaupt nicht wie Shakespeare, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Für mich wirkt das wirklich wie eine natürliche Streitszene von zwei Leuten, denen gerade die Sicherung durchgedreht sind. Weil ich sowas von Leuten schon gesehen habe. Also im realen Leben.
Ja, also ist auf jeden Fall nicht total unrealistisch, das kann ich auch bestätigen, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt einfach nicht so krass beeindruckend als herausragende Szene. Ich finde die Leistung im ganzen Film beeindruckender, als das an dieser einen Szene festzumachen. Ich glaube, das ist so das Wichtige für mich. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Szene total scheiß war. Das ist es sicherlich nicht. Aber ich finde die These interessant, dass du sagst, dass es zu realistisch ist für die Leute in der Academy und sie es deswegen nicht.
Das ist keine These, das haben die zugegeben. Es haben mehrere Academy-Mitglieder gesagt, die können diesen Film nicht.
Ja, ja, aber das sind ja dann 2, 3 oder 10.
Ja, die meisten sind dort geschieden.
Ja, ja, aber
die
das
meisten
zugegeben
sind
haben. Also ich meine, das ist ja trotzdem kann man das ja nicht einfach so potenzieren, deswegen meine
aber,
ich...
Aber das ist jedenfalls der Riesenunterschied zu Green Book.
Ja, ja, genau, auf jeden
das
Fall.
Das ist der Riesenunterschied, weil wer diesen Vergleich ja hat nach dem Motto, es ist alte Schule wie Green Book oder alte Schule wie Kramer gegen Kramer, eine Marriage Story ist unangenehm. Mm, 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 mm. Von der Thematik, wie
weil
es
sie rüberbekommt. So ja, nur weil ihr sagt, ja, die fühlen sich so sehr daran erinnert. Also, es heißt ja, dass dieser Film, also Noah Baumbach, diesen Film auch so ein bisschen an die Erinnerung, also da die Erinnerung dabei war an seine eigene Scheidung von Jennifer Jason Leigh, auch eine Schauspielerin. Also ich glaube, da ist schon sehr viel Insiderwissen, wie das so abläuft. Und ich glaube, ich kann mir da schon vorstellen, dass es ein paar Leuten, dass egal wer du bist, egal wie viel Geld du hast, wenn sich so eine Scheidung hinzieht, dann geht die an die Substanz. Ja. Ja? Und wenn du da das selbst so erlebt hast als Schauspieler, Regisseur, der da in der Academy ist, und der Film, der versucht ja auch bewusst, das alles auch in diese Szene reinzubringen, die Künstlerszene, Schauspieler, Regisseure, es ist ja auch noch Fernsehen.
Genau, das sind ja nicht einfach irgendwelche Leute, sondern
das sind nicht irgendwelche, also das ist schon bewusst auf diese, in dieser Szene, in dieser Künstlerszene, so in dieser Hollywood-Szene so reingebracht. Das ist schon beabsichtigt. Ich glaube schon, das sollte auch so bei ein paar Leuten ein bisschen triggern, das Ganze. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass das denen zu unangenehm ist. Aber das ist halt das, was ich auch so gemeint habe. Er ist da mit dem Realistischen, mit dem Minutiösen, wo er da alles so rausholt, wo du denkst, weißt du, ich bin auch Scheidungskind, ja, ich habe das nicht so mitbekommen, wie das bei meinen Eltern so genau war, da war nicht so viel Geld im Spiel, ja, aber, und so viel Besitz und so, aber die Summen, die da genannt werden, was du da bezahlen musst, um das zu kriegen und da die Scheidung einzureichen oder da, was da alles dazugehört, wer wo die Rechte hat und so weiter, also das war schon sehr, sehr intensiv, das Ganze. Obwohl da eigentlich so rein von der Handlung ist ja gar nicht so viel passiert. Ja? Und das ist vielleicht so das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen so größer vorwerfen kann, dass zu wenig passiert. Aber das ist auch wieder so ein bisschen relativ, weil das wäre ja dann wieder ein Nachteil, weil er wollte sich ja dann wirklich auf diese Ehegeschichte, diese Scheidungsgeschichte konzentrieren, auch genau so zu erzählen. Ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Nachlässigkeit, dass da nichts passiert, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, das so zu machen.
Ja, glaube ich auch. Und ich bin mir halt nicht sicher, wie ja, also ich bin ja nicht sicher, wie diese Sache mit dem zu nah dran, wie ich das, was ich davon halten soll. Weil, also auch wenn das Leute offen zugeben, muss ich sagen, dann finde ich das eine ganz schöne Schweinerei, ehrlich gesagt, weil hier soll was Künstlerisches bewertet werden und nicht was Persönliches. Also ich weiß ja nicht, also es kommt darauf an, wie man das jetzt bewertet, so wer, was die Leute, was die Funktion von den Leuten in der Academy ist. Weil eigentlich geht es ja darum, das Können der Leute aus Hollywood zu bewerten und auszuzeichnen. Und dann habe ich aber den Anspruch, dass die Leute ihr persönliches Ding davon auch so weit trennen können, dass sie das trotzdem honorieren können. Also vielleicht ist da mein Anspruch zu hoch oder weiß ich nicht, bin da naiv oder so. Aber ich finde das schon ein bisschen komisch zu sagen, so auch noch offen zuzugeben, zu sagen, das war mir zu nah an meiner eigenen Entscheidung, deswegen Daumen runter. Also.
Na gut, es sind irgendwo, sind es
ja klar, genau. Sind wir alle Menschen, also, es gibt kein objektives Urteil, aber das so offen und direkt auch noch zu sagen, finde ich dann schwierig, weil ich meine, wir haben ja alle festgestellt, dass die künstlerische Qualität da auch da ist und das, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja gut, man muss dazu sagen, also muss ich ein bisschen wieder verteidigen, also die Academy hat schon auch bewiesen, dass sie unangenehme Filme, wo sie auch gesagt haben, sie haben Probleme, diese Filme zu sehen, die haben sie auch ausgezeichnet. Also das beste Beispiel ist 12 Years a Slave.
Habe ich auch gerade spontan.
Da haben nämlich so viele auch gesagt, wir haben diesen Film nicht wirklich bis zum Ende gucken können, aber wir wissen, was dahinter steckt. Wir wissen auch von Leuten, es gibt auch einige Academy-Mitglieder, was ich auch gar nicht mal so schlimm finde, die füllen die ihre Stimmzettel nicht selbst auf, sondern die fragen ihre Enkel, was die von den Filmen halten. Mhm. Die beziehen ihre Familie mit ein, sowas, ja. Und das heißt, da hört nicht nur jeder auf sein eigenes Ding. Und also wenn es wirklich was groß ist, dann sind die auch schon bereit zu sagen, okay, das ist nicht mein Ding, okay, das war für mich schwierig, aber das ist jetzt gut genug, das muss ein Oscar gewinnen. Mhm. Das gibt's schon. Und dafür ist halt Marriage Story jetzt nicht gut genug, dass das jetzt dafür jetzt greift.
Ja, aber ja. Wobei ich finde, also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen ein unglückliches Beispiel von dir gewählt, aber 12 Years a Slave ist A, einfach auch ein viel größeres historisches Thema, gerade für die USA. Und deswegen ist
ja, hatte aber einen ziemlich krassen Konkurrenten im Jahr gehabt.
Ja, ich meine nur, also da ist die, im Vergleich zu Mary's Story, die ja, wo es ja einfach viel kleiner geht, ist dann die historische Bedeutung dort so groß, dass man es nicht ignorieren kann, in dem Sinne. So, dass man sagen muss, da muss ich jetzt durch. Und zum Zweiten finde ich persönlich, dass 12 Years a Slave jetzt nicht so heftig war, wie die da vielleicht getan haben. Also da, das war schon noch sehr milde, würde ich sagen, wie da mit den mit vielen Problemen, gerade auch so, wenn ich mich an die Rolle von Brad Pitt erinnere und so weiter. Also da hätte man also deutlich schlimmere Szene, Sachen machen können.
Die Szene, wo der Minute einfach nur rumhängt und ansonsten nichts passiert, war hart.
Ja, aber das ist eine Szene. Also ich meine, der Film als Ganzes. Komm,
also
ich meine nur. Wir brauchen jetzt nicht über 12 Years a Slave diskutieren. Ich meine nur.
Ja, genau.
Also, das ist vielleicht deswegen ein schlechtes Beispiel wegen diesen beiden Ebenen, weil eben das eine ist auch so, weil das halt so ein historischer, wichtiger Kontext ist und hier geht es ja um was Kleineres und das eine ist halt auch weit genug in der Vergangenheit und dann ist es nicht mehr so nah an den Leuten persönlich dran, wie vielleicht jetzt eben die eigene Scheidung. Wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Klar sind wir alle Menschen, aber wenn es mir um so künstlerische Wertschätzung geht, dann finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig.
Wo hat der Film denn Chancen zu gewinnen? Ich glaube, wir sind uns einig, dass er bei Best Picture auch eher so Little Women die Hand reichen kann. Aber wo hat er denn Chancen? Hat er eine Chance bei, also Hauptdarsteller, ja, eigentlich schon, wenn da nicht Joaquin Phoenix wäre. Er wird wahrscheinlich die Nebendarstellerin, beste Nebendarstellerin, Laura Dern, ich glaube, die ist ganz gut im Rennen.
Die hat alles gewonnen, was sie gewinnen musste.
Ja. Wie sieht es bei Drehbuch aus?
Drehbuch, das wäre, also wenn er Drehbuch gewinnt, dann haben wir ein sehr interessantes Best Picture-Rennen auf einmal, weil Drehbuch ist eigentlich zwischen Parasite und Once Upon a Time in Hollywood. Und die haben beide momentan ungefähr gleich viele Preise gewonnen. Das wird wirklich auch richtig spannend, wer das von den beiden gewinnt. Wenn da jetzt Marriage Story reingrätscht, ich glaube, dann kann das Team von 1917 schon anfangen zu jubeln. Ja, also ich formuliere es mal so rum. Also das Problem ist halt für mich, ich würde es dem Baumbach irgendwo gönnen, aber nicht gegen Parasite.
Also ja, es ist eine, da ist schon eine große
Konkurrenz. Ja, die Konkurrenz ist abartig in der Kategorie in diesem Jahr. Abartig ist das.
Ja, wo sonst noch hat er sowas in den kleinen...
Nee, Filmmusik ist Joker auch. Und Hauptdarsteller ist Renée Zellweger. Also er hat halt wirklich so ein bisschen das Pech in Anführungszeichen, dass er bei den dass er wirklich große Sachen macht. Die Ed Driver und Johansson spielen Rollen, die sind auszeichnungswürdig. Aber die Konkurrenz ist halt zu stark und sowohl Zellweger als auch Phoenix haben wirklich alles gewonnen. Wirklich alles. Da gab es nicht einen Ausrutscher.
Ja, so ein bisschen wie der richtige Film zur falschen Zeit.
Vielleicht, ja. Irgendwie. Aber es liegt jedenfalls nicht an Netflix. Also der Netflix-Faktor bei den Kategorien, wie gesagt, Roma hat letztes Jahr dick gewonnen. Hm. Wenn auch nicht Best Picture, aber der hat Kamera gewonnen, der hat Regie gewonnen. Das ist richtig dick. Und der Netflix-Faktor, der spielt wirklich nur bei bester Film eine Rolle.
Hm. Aber immer noch nervig genug, dass das so ist.
Also. Ja, leider. Es ist leider so. Es ist halt, das wird auch irgendwann fallen, aber die müssen sich halt mehr daran gewöhnen, eben einzusehen, dass diese Kino und Fernsehen halt immer mehr weiter vermixt. Ich meine, ich kann Spielbergs Argument irgendwo verstehen, weil der hat das ja vor einem Jahr ins Rollen gebracht, dass Netflix-Filme sind keine Oscar-Filme, weil es eigentlich Fernsehfilme sind. Aber wie sage ich das momentan zu anderen Leuten, wenn die mich fragen, so laienmäßig, ich sehe ja keinen Unterschied zwischen mehr zwischen Herr der Ringe und Game of Thrones qualitätstechnisch, produktionstechnisch. Und es wird, ich kann mir gut vorstellen, dass zu unseren Lebzeiten die Emmys und die Oscars sich mal annähern werden. Wenn das so weitergeht, weil das halt immer mehr sich weiter vermischt. Und wenn das ist, dann kriegt Netflix nur noch diese Preise. Könnte aber singen.
Das ist eine gewagte These.
Oder Amazon Prime. Oder HBO.
Oder HBO.
Ja. Aber es ist nicht völlig, völlig abwegig, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Wir wollten,
ja.
Wir wollten
ich glaube, wir haben
kurz,
alles.
Über das problematische Ende für dich reden. Oder ist das Bedürfnis für dich jetzt nicht mehr so groß, Andreas?
Oh, ich weiß nicht. Wir haben jetzt so viel schon. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Das ist eine kleine Szene, die da drin ist. Wäre jetzt ein Spoiler, wo ich nicht so genau weiß, wie ich das deuten soll.
Ich finde es halt auch gerade jetzt nicht mehr so relevant für unsere Diskussion. Also hat jetzt nicht so einen großen, so eine große Auswirkung auf Oscar gewinnen oder nicht gewinnen, würde ich sagen.
Ja. Ja, wir haben war heute das große Finale unseres Oscar-Countdowns. Wir haben alle Best-Picture-Filme vorgestellt, die da antreten um den Preis, um den größten Preis, angeblich den größten Filmpreis der Welt. Am 9. Februar ist es soweit. Da werden diese ganzen Sachen vergeben. Da werden wir natürlich auch noch einen Cast so quasi danach machen und uns unsere, wie da die ganzen Preise vergeben wurden, was unsere Meinung dazu ist. Aber ich wollte euch beide, ich bin natürlich eingeschlossen, auch nochmal fragen. Best Picture. Wer sind da? Erstens, wer wird gewinnen und wer sollte gewinnen? Andi, du fängst an.
Ja, wer wird gewinnen? Es wird 1917 oder Parasite, und 1917 hat mehr Chancen, weil er die wichtigeren Preise im Vorfeld gewonnen hat, weil er genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, aber er hat halt auch ungewöhnliche Probleme, er hat keine Schauspielernominierung, er hat keine Filmschnittnominierung. Parasite hat auch einen taktischen Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. In der Woche, wo die gewählt haben, ist der Film in Amerika auf DVD und Blu-ray erschienen oder iTunes. Ist manchmal auch taktisch ganz sinnvoll. Und so dieser Backlash zu 1917, haben wir ja drüber geredet, dass der nicht so wirklich greift. Die haben wirklich auch sehr spät gewählt. Erst vor einer Woche oder so haben die erst gewählt. Und auch dann nur für 5 Tage. Und da fing der Backlash gerade an. Gegen 1917. Mhm. Ja? Also ich würde sagen, das wird eine enge Kiste. Für Parasite spricht Schauspieler und Drehbuch. Die Preise hat er bei den Gilden gewonnen. Für 1917 spricht halt Regie und die Produzenten, da hat er die. Und die BAFTAs hat er ziemlich krass abgeräumt. Also klar, ist ein britischer Film. Ja. Das wird, glaube ich, enger, als die von 1917 sich denken. Und
wer sollte?
Ja, Parasite. Aber mit gutem Abstand. Also auch wenn ich mit diesen ganz neuen Filmen sehr, sehr zufrieden bin, Parasite haut die alle in die Pfanne.
Ja. Lara, wie sieht's bei dir aus?
Parasite sollte gewinnen, Parasite wird gewinnen. Es darf nur nicht gewinnen. Joker, Irishman, Le Mans kann ich nichts sagen, Once Upon a Time in Hollywood. Wenn die gewinnen, dann werde ich laut. Da werde ich zu Adam Driver.
Okay. Okay, dann müssen wir mitschneiden, das hier richtig so mit Kamera und so. Also ich denke eigentlich, dass 1917 gewinnen wird. Obwohl ich es eigentlich auch nicht will, weil ich sehe halt diesen Hype, dass sie jetzt alle jubeln, auch was ein toller Film. Gewinnen sollte allerdings so, wenn den ganzen Film so zusammennimmt, Parasite, da bin ich ganz bei euch, ja, weil das ist eigentlich so von diesen Favoriten der inhaltlich beste, der originellste, der unbequemste Film. Wenn ich nach dem Bauch gehe, würde ich jetzt sagen Little Women. Rocketman ist heraus.
Wenn Little Women gewinnen gewinnt, dann schreie ich jubelnd auf. Also, das gibt es ja,
natürlich
Women
auch. Ich, ja. Little Women wäre auch toll, ja, das ist richtig. Aber.
Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt ungefähr so, als ob Fortuna Düsseldorf deutscher Meister wäre.
Jetzt machst du dir
ja, oder so, ja. Ja, aber gut. Ja, wird spannend werden, auf jeden Fall. Ein paar Preise sind, glaube ich, schon vergeben. Ich glaube, der Hauptdarsteller ist schon so gut weg. Die Hauptdarstellerin, also die Darstellerpreise, da wird es keine großen da wird nicht mehr viel passieren. Kamera, glaube ich, ist auch mit 1917 fest gebucht. Filmmusik für den Joker. Aber bester Film. Wird eine spannende Frage sein.
Regie, Drehbuch und Film sind spannend.
Und best animierter Film, so spannend wie noch nie.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich darf mich erstmal bei euch bedanken.
Sehr
danke,
gern.
Lara, dass du da warst. Danke, Andi, dass du da warst. Ja. Und ich bin der Andreas. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns demnächst wieder hier auf polygamia.de bei einem neuen spannenden Polycast. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss. Tschüss. Follow your caps.